Mein Name ist Christian Rauschning. Wir sind in unserer Predigtserie über Herr, lehre uns beten. Wir sind als Gemeindeleitung überzeugt, dass in einer Zeit wie heute, in einer Zeit wie jetzt, in einer Zeit, in der wir gerade drinstehen, es umso wichtiger ist, dass wir ein aktives Gebetsleben haben, dass wir in Verbindung sind mit Gott, dass wir im Austausch sind und von ihm hören, aber auch unsere Sorgen und Nöte bei ihm loswerden. Und wir haben letzte Woche angefangen, uns angeschaut, wie hat Jesus gebetet? Was können wir bei ihm als Vorbild lernen? Wo können wir von ihm ja auch vielleicht Dinge abschauen und sagen, hey, so wollen wir es auch machen. Und dieser Bibelvers, der über unserer Predigtserie steht, ist ja genau diese Stelle, wo die Jünger in Lukas 11 kamen und zu Jesus gesagt haben, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Dieses, ich möchte lernen von Jesus, wie er gebetet hat und ich möchte das in meinem Leben haben. Diese Intimität mit Gott, diese Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat, wo er von ihm empfangen hat, wo er später von seinem ganzen Dienst sagt, ich habe nichts gemacht, außer der Vater hat es mir gesagt, aus dieser Beziehung herauszuleben, da können wir lernen, da können wir uns auf den Weg machen miteinander. Wir wollen uns heute, nachdem wir das mit Jesus angeguckt haben, einen Schritt weitergehen und wir schauen in die verschiedenen Briefe von Paulus und schauen, wie hat Paulus denn gebetet? Wo können wir von ihm lernen, dem großen Völkerapostel? Wo können wir schauen, was hat ihn bewegt, wenn er gebetet hat? Was waren seine Anliegen? Weil wir glauben, dass in dieser Zeit von Gemeinde und Gemeindebau, in der die Paulus ja mitgestartet hat, dass es da was gibt, wo wir für unsere heutige Zeit lernen können, worauf können wir uns ausrichten? Was war ihm wichtig und was war ihm vielleicht auch gar nicht so wichtig, was wir so arg in unserem Gebetsleben drin haben? Wir schauen uns mal ein paar prägnante Aussagen von Paulus an, um einfach mal zu schauen, warum könnte er überhaupt als Vorbild dienen? Wenn wir an Paulus denken, denken wir oft dran, dass er viele Briefe geschrieben hat, Gemeinden gegründet hat, Leiter eingesetzt hat, die Organisation und Struktur vom Gottesdienst, und da hat er viel zu sagen. Aber Gebet ist vielleicht gar nicht so das Erste, was uns bei Paulus einfällt, oder? Und trotzdem, wenn wir in seine Briefe reinschauen, ist erstaunlich oft, dass er von Gebet spricht. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Fast jeder Brief fängt damit an, dass er erzählt, was er mitgekriegt hat über die Gemeinde und dass er jetzt täglich im Gebet ist für diese Gemeinde, wo er oft ja getrennt von ihnen war. Paulus hat eine ganze Weile seines Dienstes in irgendwelchen Gefängnissen verbracht und war eingesperrt und hatte nicht die Möglichkeit, die Gemeinden, die er gegründet hat, zu besuchen. Teilweise war er mit Gemeinden im Austausch, die er nicht mal gekannt hatte, da war er noch gar nicht. Und schreibt denen trotzdem schon Briefe und sagt, ich bete für euch. Und ich habe von euch, von den und den Personen gehört, die mir das und das erzählt haben. 1. Korinther 14, Vers 18. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Auch den Heiligen Geist scheint Paulus weiterhin auf seiner Agenda zu haben. Und dieses Beten in Sprachen ist für ihn eine Stärke, ist was, wo er auf der einen Seite sagt, hey, lass uns gucken, dass es ordentlich abläuft. Und manche betonen diesen 1. Korinther 14 so nach dem Motto, ach, ihr müsst aufpassen, dass da nichts schief läuft und man darf bloß in Sprachen beten, wenn es ausgelegt wird, und machen da ein Riesending draus. Aber den Satz hier, den überspringen viele Leute. Nämlich, dass Paulus sagt, hey, ich bete viel mehr in Sprachen als ihr alle. Der Mann hat das als Waffe in seinem Leben, in seinem Gebetsleben benutzt, hatte das in seinem Repertoire, zu sagen, ich bete in Sprachen so oft und so viel, dass ich daraus Stärke habe, dass es mich auferbaut, dass es mich näher an Jesus bringt. Epheser 1, Vers 16. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Das ist dieser Zuspruch an die Epheser, an die Gemeinde dort. Dieser Mann hat sehr deutlich jeden Tag gebetet, hatte diese Gemeinden, die er nicht besuchen konnte, wo er gerade nicht war, immer wieder auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, wir können von diesen apostolischen Gebeten lernen, täglich und andauernd für Dinge zu beten. Wir können lernen von Paulus, wie es ist, dieses Sprachengebet zu einem festen Bestandteil unseres Lebens zu machen, daraus Stärke und Auferbauung für uns zu bekommen, aber auch diese Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben, zu sagen, du bist da und du redest mit mir zusammen, die Geheimnisse Gottes. Wir wollen uns angucken, was für einen Fokus Paulus hatte, auf was er Wert gelegt hat, was ihm wichtig war, wenn er gebetet hat. Und es gibt die sogenannten apostolischen Gebete, die sind oft am Anfang oder am Ende eines Briefes angesiedelt, wo er sagt, hey, ich bete für euch für das und das und das. Oder am Ende, wenn er seinen Brief Schluss macht, wo er nochmal sagt, hey, und ich möchte weiterhin für euch beten, dass das in eurer Gemeinde passiert, dass das wirklich Kraft und ja sich entwickeln darf in eurer Gemeinde. Und wir schauen mal drauf, es gibt so ein paar große Fokusthemen, wo er dafür betet und wo er Dinge aber auch weglässt, die wir vielleicht gar nicht so sehen. Wo wir denken, dafür müssten wir noch viel, viel mehr beten. Ich lese euch immer ein paar kurze Stellen vor, um euch zu zeigen, dass das in mehreren Briefen immer vorkommt. Deshalb verzeiht mir das ein bisschen, heute hagelt es ein bisschen Bibelstellen. Aber es soll einfach zeigen, hey, an der Stelle betet er für viele verschiedene Gemeinden genau die gleichen Dinge. Und warum ihm das so wichtig ist, das schauen wir uns dann immer zusammen an. Römer 1, Vers 9. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Philipper 1, Vers 3. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. 1. Thessaloniker 1, Vers 2. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Was macht Paulus da? Er sagt, mein Gebet gilt in erster Linie der Gemeinde. Den Gemeinden, die er gegründet hat. Und das könnte man jetzt sagen, ja, das war ja sein Auftrag, seine Berufung. Aber spannend ist, was da drin auch fehlt dann. Paulus betet nicht gegen den Artemis-Tempel in Ephesus an, wo Tempelprostitution am Laufen war, wo üble Geschichten auch auf die Gemeinde in Ephesus am Wirken war. Er betet auch nicht in erster Linie für die politische Situation und an diesen Machthabern von Rom, oder er geht auch nicht so arg gegen diese moralische Unreinheit der Stadt Thessaloniki ein. Er legt da gar nicht so einen Schwerpunkt drauf auf Themen, die wir vielleicht so auf dem Schirm hätten. Ich weiß nicht, was so dein Gebetsleben ist, aber ich merke, dass ich oft für die Nöte und die Sorgen und die Themen in dieser Stadt hier bete. Und bei Paulus scheint der Fokus erstmal auf Gemeinde zu liegen. Paulus hat erstmal den Punkt, dass er sagt, ich möchte, dass diese Gemeinde hier wächst und blüht in dieser Stadt, für die ich gerade den Brief schreibe. Und da steckt, glaube ich, eine Überzeugung von Paulus dahinter. Da steckt diese Überzeugung dahinter, dass Gott sein Reich ausbreiten wird durch die Gemeinde. Und natürlich können wir gegen all das Negative anbeten, was so in unserem Umfeld passiert, aber Paulus formuliert es erstmal positiv und sagt, nee, ich bete dafür, dass die Gemeinde sich ausbreitet. In dem Wissen, dass da, wo Gemeinde stark ist, da, wo Gemeinde wächst, wird anderes keinen Platz mehr haben. Da wird anderes zurückgetrieben und vertrieben werden. Da, wo die Gemeinde aufsteht in der Mündigkeit und Gottes Liebe, seine Vollmacht, seine Herrlichkeit proklamiert, werden andere Dinge zurückgetrieben. Da wird es Platz geben dafür, dass Gott sich ausbreitet und andere Dinge werden keinen Platz mehr haben. Diese Gemeinde Jesu, die ihren Stand einnimmt, hat Einfluss auf politische Systeme, hat Einfluss auf das Geistliche, die geistliche Atmosphäre dieser Stadt. Und deshalb betet Paulus als erstes Mal für eine starke, betende Gemeinde, die in diesem Ort ist. Wir haben seit Jahren den Slogan, dass Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Paulus glaubt es zutiefst und sagt, das ist es. Das ist mein göttlicher Moment, wo ich sage, ich will nicht bloß irgendwie in dieser Welt sein, sondern ich will mich zeigen durch diese Gemeinde. Das ist meine Botschaft an die Welt. Da wird mein Evangelium handhaft, habbar. Da wird mein Evangelium klar und deutlich in Gemeinde und einer Gemeinde, die dieser Gesellschaft dient. Diese apostolischen Gebete richten den Fokus auf Gemeinde, auf den Leib Christi, weil dieser Leib das Werkzeug ist, das Gott auserwählt hat, um diese Welt zu verändern und um sein Reich zu bauen. Ich möchte dich einfach herausfordern, darüber nachzudenken, wie viel du für Gemeinde betest. Wo ist dein Fokus im Gebet hierfür? Das Gemeinde ist da nicht bloß die Skala. Du kannst für deine Gemeinde im Ort beten, du kannst für die anderen Christen hier in Schorndorf mitbeten. Aber hab das auf dem Schirm, dass das was ist, wo Gott einen Fokus drauf legt und sagt, hey, die Gemeinde, mein Augapfel, ich möchte sie bewahren, ich möchte sie bauen, ich möchte mein Herz da reinstecken, dass sich dadurch Evangelium ausbreitet, dass Liebe in Taten passiert durch meine Gemeinde in diese Stadt hinein. Ich glaube, das darf uns neu herausfordern, dass es uns ein Gebetsanliegen wird. Ich weiß nicht, wie regelmäßig du für Gemeinde betest, wie regelmäßig du hier für uns als Leiterschaft betest, aber lass dich herausfordern, es zu tun. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt echt überprüft und habe nochmal gedacht, ja, wie oft beten ich für Gemeinde? Und klar, ich bin hier angestellt, aber ich kann, glaube ich, auch sagen, ich bete täglich hier für diese Gemeinde und ich möchte dich einladen, dass du ein Teil von diesem Gebet wirst. Dass du anfängst, hier für diese Menschen hier zu beten, für unseren Auftrag zu beten, für unsere Leiterschaft zu beten. Mein Gefühl ist, dass in den letzten 10 Jahren, wo ich es beobachtet habe, Leitung in unserer Gesellschaft nicht einfacher geworden ist. Und wir brauchen es, dass du betest und dass du mit auch segnest. Die meisten von euch wissen, dass wir im März Ältestenwahlen haben. Betet doch bitte dafür, dass Gott die richtigen Menschen beruft, reinzugehen in diese Verantwortung, diese Gemeinde mitzuleiten. Nicht, weil es nur unsere Idee ist, nicht weil wir so ein toller Verein sind und weil wir so toll miteinander unterwegs sind, sondern weil es Gottes Idee ist, Gemeinde zu bauen. Es ist seine Idee, wie er Jesus bekannt machen will in dieser Welt, ist Gemeinde. Und da legt er seinen Fokus drauf. Und zweiter Punkt, den Paulus immer wieder auf dem Schirm hat, ist das Thema Herrlichkeit. Und das wollen wir uns genauer angucken. Epheser 3, Vers 16, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Kolosser 1, die Verse 11 und 12, zudem beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Epheser 1, Vers 16 und 17. Immer wieder danke ich in meinen Gebeten an euch und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst, dass ihr ihn erkennen könnt. Paulus hätte in seinen Gebeten viel, viel Grund zum Jammern gehabt. Ich habe vorher schon erwähnt, der Mann war einen Großteil seines Dienstes eingesperrt. Er betont, dass er in Ketten liegt. Also das war nicht bloß Hausarrest, sondern in den meisten Fällen war das mehr, dass er wirklich in Gefängnissen lag. Er wurde mehrmals gesteinigt, er wurde mehrmals aus irgendwelchen Orten rausgeschmissen, er hat Schiffbruch erlitten und hat ihn ganz knapp überlebt. Dieser Mann hätte allen Grund zu jammern und an ein paar wenigen Stellen macht das auch. Also auch Paulus ist kein Übermensch, der das komplett ohne Jammern hinkriegt. Aber dieser Mann, der so viel Grund hätte für Negatives, der betet ganz oft für die Herrlichkeit Gottes. Dass er und dass wir erkennen, wie herrlich Gott ist. Dass wir seine Größe erkennen. Er betet nicht anhand seinen Umständen, sondern er konfrontiert im Gebet diese ganzen schlechten Dinge, diese ganzen Umstände, die negativ sind, immer wieder mit dem herrlichen Gott. Er sagt, Gottes Herrlichkeit, seine herrliche Kraft, seine herrliche Erlösung. Paulus rechnet mit dem Eingreifen Gottes. Paulus rechnet mit Gottes Größe. Er betont diese Herrlichkeit Gottes. Nicht unsere Täuschung, nicht unsere Erwartungen sind das Maß meiner Gebete, sondern die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Und bei all den Umständen richtet er seinen Blick auf Gott und von dort aus betet er. Und ich glaube, das ist was ist, was wir von Paulus lernen können. Wenn wir merken, wir kommen zu Gott mit all unseren Sorgen und Nöten, ist es immer wieder wichtig, dass wir erstmal auf Gott schauen. dass wir uns erstmal auf Gott besinnen und nochmal unseren Blickwinkel zurechtrücken lassen. Das hatten wir letzte Woche schon bei Jesus, dass Jesus auch unseren Blickwinkel zurechtrückt und sagt, hey, seine Herrlichkeit ist es, seine Kraft, seine Stärke. Es sind nicht meine Umstände, in denen ich drinstecke. Es ist nicht alles so schlimm, wie ich glaube, dass es sich gerade anfühlt, sondern erstmal wird gepriesen, dass Gott größer ist, dass er herrlicher ist, dass er es im Griff hat. Ich betone erstmal, dass meine Umstände sich unterordnen müssen unter die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie weit wir das gelernt haben in unseren Gebeten. Ich muss das immer wieder lernen, immer wieder neu mir sagen und immer wieder merke ich, dass ich mit ganz viel Jammern zu Gott komme, über die Situation, über die Umstände und alles so schlimm und so übel. Und das ist okay, das dürfen wir. Wir dürfen bei Gott klagen, wir dürfen bei Gott jammern, aber im Gebet sollte was passieren in dir und in mir. Wir sollten nicht genauso jammernd und klagend aus unserem Gebet wieder rauslaufen, sondern im Gebet fängt es an, dass ich sage, und ja, dein Wille geschehe, du bist größer als ich. Du hast es im Griff, deine Herrlichkeit hat mein Leben, meine Lebensumstände schon längst überwunden. Du bist größer, du bist mächtiger, deine Kraft, deine Weisheit, deine ja, Liebe zu mir ist höher als all das, was ich mir so vorstellen kann in meinem Leben. Und wenn wir in diese Bibelverse kurz nochmal nacheinander reinschauen, dann werden wir merken, dass immer ein Versprechen dahinter steckt. Wir schauen uns nochmal an, die drei Bibelverse, wenn wir in diesen Epheser 3, Vers 16 reinkommen, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken. Hey, diese Herrlichkeit, wenn wir unseren Blick auf die Herrlichkeit Gottes richten, dann ist was, wo wir davon empfangen dürfen, dass wir neue Kraft bekommen. Dass wir eine Kraft bekommen, die nicht in unseren Umständen begründet ist, sondern in Gottes Herrlichkeit, in seinem Wesen, in seiner Art. Kolosser 1, die Stelle, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt. Auch das ist was, was uns, wo wir merken, hey, uns steht das Wasser bis zum Hals und wir kommen mit unseren Sorgen und Nöten. Wenn wir uns auf die Herrlichkeit Gottes konzentrieren, schenkt er uns Kraft und Ausdauer und Geduld, Dinge auszustehen, weil wir merken, es sind nicht bloß unsere Lebensumstände, es ist nicht alles so schlimm wie das, wo wir uns gerade fühlen, sondern er trägt uns durch mit seiner Herrlichkeit. Epheser 1, der Vater der Herrlichkeit euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist. Wir kriegen Weisheit, wenn wir uns auf die Herrlichkeit Gottes besinnen. Wir merken was, dass da was in uns wächst an dem Verständnis von Gott, was unser Gebetsleben, aber auch unser Leben an sich verändert. Wir kriegen eine andere Sicht auf die Dinge. Ich möchte uns einladen, dass wir immer wieder drauf schauen, was es bedeutet, mit der Herrlichkeit Gottes unterwegs zu sein. Und ich merke manchmal, und das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, ich merke manchmal, dass ich nicht aus meinem Jammern persönlich rauskomme. Einfach weil die Umstände zu bedrückend sind, es mir nicht gut genug geht, es zu schaffen, meinen Blick auf Gott zu wenden. Und deshalb möchte ich dich einladen, dass wenn wir über Gebet reden, dass du dir immer wieder darüber Gedanken machst, wo kannst du dir andere Menschen suchen, die mit dir beten. Wir brauchen es manchmal, dass wir es selber nicht auf die Reihe kriegen, wenn uns die Umstände so bedrücken und es so übel aussieht. Wir brauchen manchmal den Mitchristen an meiner Seite, den Bruder, die Schwester, die dann mit mir betet und meinen Blick wieder auf die Herrlichkeit Gottes lenkt, auf seine Größe lenkt, auf das, was er kann, was er bewegt. Und wenn du das nicht hast, wenn du keinen Gebetspartner hast, dann such ihn dir. Mach dich dazu auf den Weg. Find einen Moment in deinem Terminkalender einmal pro Woche für eine halbe Stunde oder eine Stunde mit jemandem zusammen zu beten. Unsere Gebetsabende hier dienstags sind eine gute Möglichkeit. Oder mach's einfach dann, wann es bei dir passt. Such dir Menschen, die entweder online per WhatsApp-Anruf oder sonst was mit dir zusammen in Kommunikation kommen, die mit dir zusammen beten. Aber hey, ich und du, wir brauchen Gebetspartnerschaften. Wir brauchen Menschen um uns rum, die, wenn wir in den Umständen nicht mehr die Herrlichkeit Gottes sehen, die unseren Blick drauf richten. Wir haben gerade davon, Thomas hat gerade erzählt, dass Heike Kraus gestorben ist. Einer meiner Gebetsfreunde, mit dem ich jede Woche bete, ist der Arno, der Sohn davon. Hey, in den letzten Tagen hat sich das bewährt, dass wenn er trauert, wenn er Abschied nimmt von seiner Mutter, dass da zwei andere sind, die für ihn da sind, die ihn trösten, aber die ihn auch immer wieder auf die Nähe und auf den Trost Gottes hinweisen. Das brauchen wir. Wir müssen nicht allein durch solche Phasen im Leben gehen. Wir können uns Menschen suchen, die das miteinander machen. Wir können uns gegenseitig tragen, uns gegenseitig auf Gott hinweisen. Nicht meine Kraft und meine Stärke ist es, was uns im Gebet hilft, sondern dass ich immer wieder, weil es mir gerade vielleicht ein Stückchen besser geht, sage, hey, guck mal, da gibt es die Herrlichkeit Gottes, da gibt es seine Kraft. Er schenkt dir Weisheit, er schenkt dir Ausdauer, er schenkt dir Kraft in dieser Situation. Weniger jammern, mehr Herrlichkeit in meinen Gebeten, habe ich mir als Merkspruch für mich aufgeschrieben und ich hoffe, das kann auch für dich dienen. Weniger meine Umstände bebeten, mehr darauf hinweisen, es ist seine Herrlichkeit. Ein dritter Punkt, den Paulus setzt, ist die Erkenntnis Gottes. Epheser 1, die Verse 17 bis 19. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Und eine Stelle, die wir vorher auch schon mal hatten, Kolosser 1, Vers 9. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Wie oft versuche ich, Gott meinen Willen im Gebet aufzudrängen? Wie oft versuche ich, ihm zu sagen, wie er zu handeln hat, was er zu machen hat? Paulus betet in eine andere Richtung. Er sagt, hey, lass mich erkennen, wie du bist. Lass mich erkennen, was dein Wille ist. Ein Gebet, das wir schon aus dem Vaterunser von letzter Woche gehört haben. Dein Wille soll in mir groß werden. Lass mich erkennen, was du für Schwerpunkte in meinem Leben hast, was du vorhast mit mir. Lass mich erkennen, wie groß du bist. Das hatten wir gerade schon bei dem Thema. Wie groß du bist im Gegensatz zu meinen Umständen und meiner Situation. Statt Gott unseren Willen aufzudrängen, betet Paulus, lass mich erkennen, was du willst. Paulus betet für diese Richtung Erkenntnis Gottes, geöffnete Augen, dass dein Wille klar und deutlich über meine Situation steht. Und auch da in den Bibelversen kommt immer wieder vor, was dann passiert, wenn Erkenntnis Gottes in mein Leben kommt. Ich bekomme Weisheit, ich bekomme geistliches Verständnis, ich bekomme eine neue Hoffnung über den Situationen, in denen ich drin stehe. Ich erkenne, welch reiches Erbe Gott mir gegeben hat in dieser Beziehung als Kind Gottes zu ihm. Welche große Kraft bei Gott ist. Die Erkenntnis Gottes verändert unser Gebetsleben. Die Erkenntnis Gottes verändert, für was wir bitten. Und wir fangen an, aus dieser Maschinerie einer Gebetserfüllungsmaschine rauszukommen, in eine Beziehung reinzukommen. Nicht Gott, mach endlich das, kümmere dich mal um das, mach endlich das und das und das. So berechtigt, wie diese Wünsche vielleicht manchmal sind. Dieser Wunsch zu sagen, hey, ich möchte geheilt werden. Ich wünsche mir, dass du an der und der Stelle meine Beziehungen heilst. Ich wünsche mir das und das und das. So berechtigt, wie diese Wünsche sind, aber im Gebet gibt's immer irgendwann diesen Moment, wo meine Wünsche in den Hintergrund treten und wo ich ruhig werde darüber. Wo ich sage, nee, jetzt geht's um dich, um deine Größe. Jetzt geht's um dich, was du vorhast in meinem Leben zu machen. Jetzt komme ich an diesen Punkt, dass dein Wille geschehen soll. Wir haben nächste Woche eine Predigt, auf die ich mich sehr freue. Nächste Woche wird es um unerhörte Gebete gehen. Was passiert, wenn Gott nicht antwortet? Was passiert, wenn Gott nicht hineinspricht? Und ein kleiner Teaser da drauf ist, dass es diesen Moment in Gebeten gibt, wo wir wie Jesus bitten dürfen, dein Wille geschehe. Dein Wille, das, was du willst, ist besser als all die Wünsche, die ich mit mir rumtrage. Und es ist gut und richtig, Gott meine Wünsche auszudrücken. Aber trotzdem gibt es diesen Shift-Moment in meinen Gebeten, wo ich sagen kann, jetzt werde ich ruhig vor dir. Und jetzt lade ich deinen Frieden ein. Und jetzt lade ich ein, dass dein Wille passieren soll über diese Situation. Paulus macht das, indem er betet um die Erkenntnis Gottes, dass Gott sich offenbart, dass sein Wille gezeigt wird über Situationen, in denen ich drinstehe. Dass er auch ganz konkret in unser Leben hineinspricht und sagt, was sein Plan ist in der Situation. Und manchmal greift er wunderbar ein, manchmal handelt er nicht. Und beides Mal können wir beten, Herr, dein Wille geschehe. Ein letzter Punkt, ein vierter Punkt, für den Paulus betet, lesen wir in Philipper 1, Vers 8 und 9. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. 1. Thessaloniker 3, Vers 12. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen, eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Epheser 3, Vers 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr für Liebe betet und das vor allem in dem Kontext von Paulus betet, so dass diese Liebe zueinander hier in der Gemeinde zunimmt, dass die Liebe zu Gott zunimmt, dass was die Liebe was ist, was unser ganzes Wesen verändert, was uns als Gemeinschaft verändert. Auch da scheint Paulus nicht auf die Ebene zu gehen und zu sagen, er betet gegen Streit, er betet gegen Spaltung an. Er hat ein paar wenige Gebete zum Thema Einheit, aber er betet viel, viel öfter für Liebe untereinander. Ich glaube, dass Paulus verstanden hat, dass Liebe das zentrale Gut und das zentrale Wesen der Gemeinde ist. Paulus weiß und nimmt es auch ins Gebet auf und er weiß auch, dass die Liebe zueinander wahrscheinlich unsere größte Herausforderung hier auf der Erde ist. Dass das die größte Herausforderung ist, das immer wieder zu leben, uns selber von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen und liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen. Wie oft scheitern wir in unserem ganz persönlichen Umgang damit? Wie oft scheitern wir im Miteinander umgehen und verletzen uns doch gegenseitig und brauchen es immer wieder, dass Gottes Liebe uns erfüllt, dass wir, wie er da sagt, von dieser ganzen Fülle des Lebens erkennen und geprägt werden. Liebe zu Gott, Liebe von Gott empfangen, Liebe zur Gemeinde, Liebe zu den Mitmenschen. In all diesen Dimensionen können wir lernen. Und wir brauchen es so notwendig. Wir brauchen es so arg, dass wir das immer wieder lernen, miteinander uns zu versöhnen, zu vergeben, schnelle Herzen zu haben, wenn es darum geht, einzusehen, wo mein Fehler war, es vor Gott zu bekennen, aber auch mit meinem Mitmenschen, mit den Leuten, die ich verletzt habe, hinzugehen, zu sagen, hey, es tut mir leid. Ich wünsche mir, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Ich wünsche mir, dass wir das als prägendes Merkmal dieser Gemeinde haben. Hier gibt es den bekannten Spruch von einem älteren Bruder, Gemeinde ist da, wo es warm rauskommen soll. Und das wollen wir immer wieder neu erleben. Dass Gemeinde bei all dem, wo wenn wir als Mitmenschen untereinander sind, uns oft vielleicht manchmal auch verletzen, dass es trotzdem eine Atmosphäre von Wärme, von Annahme und von Liebe da ist. Und das müssen wir lernen, alle zusammen. Da müssen wir uns drauf besinnen. Und wir brauchen es immer wieder, dass wir merken, das kriegen wir nicht aus uns heraus hin. Das kriegen wir nicht aus diesem, ich schaffe jetzt und streng mich besonders an, heute liebevoll zu ein paar Leuten zu sein, sondern es braucht es, dass jeder von uns sich bei Gott auffüllen lässt. Dass jeder von uns in seiner Identität gestärkt wird, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass das die Quelle ist, aus der wir schöpfen, täglich wieder neu. Und dass wir aus dieser Quelle heraus auch im Umgang miteinander lernen. Hey, da ist so viel Liebe Gottes da. Das reicht nicht nur für dich und dass du dich geliebt fühlst, sondern es reicht auch dafür, dass du Liebe weitergeben kannst an deinen Mitmenschen. Und das gilt für unsere Gesellschaft, das gilt für deinen Arbeitsplatz. Aber das erste Übungsfeld ist hier die Gemeinde. Dass du es hier lernst, zu vergeben. Dass du es hier lernst, liebevoll umzugehen. Das auch zu bekennen, wenn was schief lief. Aber dann auch wieder zu lernen, aufeinander zuzugehen und miteinander unterwegs zu sein. 1. Korinther 13, Vers 1, das kennen viele von uns auswendig. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Alles Gebet, alles Sprachengebet, alle Gaben des Heiligen Geistes sind nutzlos, wenn keine Liebe da ist. Bringen einfach gar nichts. Dann bin ich nur eine lärmende Klingel, ein schepperndes Blech. Hey, hast du das in deinen Gebeten auf dem Schirm? Immer wieder dafür zu beten, Herr, erfüll mich mit deiner Liebe. Lass mich das spüren, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Jesus, hier ist dieses schwarze Loch meiner ungefütterten Identität. Hier brauche ich, dass du hineinsprichst in mein Leben. Da ist meine Unzulänglichkeit, was Liebe angeht. Und die haben wir alle, weil wir auf dieser Welt leben. Wir alle haben Prägungen aus unserer Kindheit, unserer Familie, wo wir verletzt sind und deshalb auch andere Leute verletzen. Und wir brauchen uns immer wieder, dass wir uns dem aussetzen und sagen, Herr, schenk mir da deine Liebe. Sprich du in mein Leben hinein. Schenk mir, dass ich meine Identität als geliebtes Kind Gottes immer wieder neu verstehe und aus dem heraus handeln kann. Und Jesus erzählt uns jede Menge Geschichten davon, dass er sagt, hey, und wenn ihr euch bewusst werdet, wie arg ihr beschenkt seid, dann könnt ihr nicht anfangen, eurem Bruder nicht mehr zu vergeben. Wenn ihr euch bewusst seid, wie viel euch vergeben wurde, dann könnt ihr doch das bisschen, was euch euer Bruder, eure Schwester angetan hat, doch auch vergeben. Ansonsten habt ihr ein Problem und habt noch nicht verstanden, was es heißt, erlöst zu sein von aller Schuld und Sünde. Ich glaube, dass da Gott uns herausfordert, dass das Thema Liebe ein Gebetsanliegen von uns wird. Und dass es ein fester Bestandteil unserer Gebete wird. Am besten täglich und andauernd, wie Paulus uns das vorlebt. Bitte im Gebet für Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Das könnte ein vierter Fokus sein, den wir von Paulus lernen. Wir schauen noch mal kurz zusammen drauf. Und ich möchte euch das einmal noch zusammenfassen. Paulus betet für die Gemeinde. Warum? Nicht, weil die Gemeinde so toll ist, sondern weil die Gemeinde Gottes Werkzeug ist, sein Evangelium und seinen Auftrag, sein Reich hier auf diese Welt zu bauen. Dann hat er einen Fokus auf Herrlichkeit. Er betont immer wieder die Größe Gottes und nicht die negativen Umstände. Er legt diesen Shift im Kopf um, zu sagen, ich gucke nicht auf mein Gefangensein, dass ich in Ketten liege, dass ich gerade schon wieder fast getötet wurde durch Steinigung. Mein Fokus ist die Herrlichkeit Gottes und seine Kraft und seine Größe. Ganz nah verbandelt ist damit diese Erkenntnis Gottes, dass Gott seinen Willen uns offenbart und mir zeigt, was sein Wille ist und was er mit mir vorhat. Und der letzte Punkt ist dieses Gebet für Liebe, dass ich es verstehe, dass wir es als Gemeinschaft verstehen und dass wir da in diesem Auftrag, Gottes Liebe zu verteilen, auch unterwegs sind. Ich weiß nicht, welchen dieser vier Punkte vielleicht dein Thema ist, wo du merkst, da muss ich was lernen. Vielleicht bist du jemand, der schon seit Jahrzehnten ganz treu für diese Gemeinde oder überhaupt für die Gemeinde Jesu betet. Dann ist das wahrscheinlich nicht dein Lernschritt heute. Aber vielleicht merkst du, dass bei diesem Thema Liebe zu deinen Mitmenschen du an ein paar Stellen aufgegeben hast. Vielleicht merkst du, dass du bei Gott mehr jammerst, als dass du ihm auch sagst, wie groß er ist und wie herrlich er ist. Vielleicht merkst du, dass deine Wünsche und dein Wille noch ganz, ganz groß sind in deinen Gebeten. Und diese Erkenntnis Gottes, dass sein Wille durchkommt, dass sein Wille geschehe, dass das noch schwach ist in dir. Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, wo wir alle miteinander stehen, aber wo wir von Paulus lernen können, wo wir Veränderungen uns wünschen können für unser Gebetsleben. Nimm einen dieser Punkte mit und mach's dir ganz bewusst. Nimm dir eine feste Zeit diese Woche in deinem Tagesablauf, wo du betest und wo du ihm sagst, heute will ich ganz konkret dafür beten, dass du zum Beispiel beim Thema Liebe, beim Thema deine Erkenntnis, dass du da zu mir sprichst, dass du dich da offenbarst, dass dein Wille größer wird als meine Wünsche und meine Sorgen, dass ich erkenne, wie groß und wie herrlich du bist, welche Kraft du hast. Nimm den Punkt mit und nimm einen Punkt mit und mach's konkret an dem Punkt. Fang an, das umzusetzen in deinem Leben. Und ich glaube, wir alle können da von Paulus noch ein Stück lernen. Und wenn es der Punkt ist, dass wir ein bisschen mehr in Sprachen beten, ein bisschen mehr das mitnehmen, was er da uns so vorlebt, wo er sagt, hey, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle miteinander. Wollen wir zusammen aufstehen? Und ich würde noch mit uns beten und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Jesus, du selber wünschst dir, dass du dich offenbaren darfst in unserem Gebetsleben. Und wir möchten dir unser Gebetsleben hinlegen und wir beten darum, dass du es ja erweiterst, dass du uns da Dinge lehrst und Dinge beibringst, die uns gut tun in unserem Gebetsleben. Herr, Gebet ist keine geistliche Übung, die wir abfespern und die wir abhaken in unserem Leben, sondern es ist wirklich Beziehungsbau zu dir. Dass unsere Herzen sich synchronisieren, dein Herz, Gott, zu unserem Herzen und dass wir mit dir zusammen unterwegs sind in unserem Leben. Herr, ich bitte, dass wir von diesen Schwerpunkten, die Paulus hatte, dass wir davon was lernen können für unser Leben. Und Herr, du weißt, ja, was dein Punkt ist, Heiliger Geist, wo du gerade deinen Finger drauflegst in meinem Leben und im Leben meiner Geschwister. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deiner Größe, deine Offenbarung, deine Erkenntnis, deine Liebe, dass du dich zeigst in unserem Gebetsleben und dass wir das spüren und erleben dürfen, ja, wie wir von dir ja, weitergeführt werden, wo wir rauskommen aus unserem ja, vielleicht klein Gebet hin dazu, dass wir erkennen, wer du bist und was dein Wille ist für unser Leben. Komm, Heiliger Geist, und sprich du jetzt in dieser nächsten Lobpreiszeit. Sprich du aber auch morgen, wenn wir in unseren nächsten Gebetszeiten sind. Offenbar du dich und zeig du dich. Ich bitte dich wirklich, Herr, lass du dich finden von uns. Zeig du dich und komm du in unseren, ja, in unser stilles Kämmerlein. Komm du in die Momente, wo wir ruhig werden vor dir. Und sprich du hinein in unser Leben. In deinem Namen. Amen.